Bevor wir unsere Stelle heute betrachten, möchte ich ganz kurz unser Hauptgedanke letzte Woche wiederholen, weil aus dieser Tatsache, dieser Wahrheit entsteht das, was wir heute betrachten. So, in der Zusammenhang hier finden wir eine Verteidigung. Der Paulus erklärt, warum es nicht so ist, dass man Glauben an Jesus plus Werke des Gesetzes braucht, um errettet zu sein. Oder auch anders gesagt, warum es keine Zwei-Parteien-System geben kann oder darf in der Gemeinde, und zwar die besonders Guten, die Juden, die das Gesetz einhalten, und dann halt die Heiden, die das nicht tun. Weil der Petrus, als die Juden aus Jerusalem nach eben Antiochia kamen, hat sich zurückgezogen, war nicht bereit, mit den Heiden zu essen, weil sie das Gesetz nicht, das Essensgesetz nicht eingehalten haben. Und dadurch hat er eigentlich, ohne das wirklich zu sagen, hat er verkündigt, du brauchst Jesus und das Gesetz, um wirklich einen richtigen, guten, erfüllten Christ zu sein, einen besonders gesegneter Christ. Paulus sagt richtig, dass das Gesetz jetzt nicht mehr im Vordergrund steht für einen Christen, sondern was ganz anders, Christus. Und wie er dann später in Galaterbrief ganz klar und deutlich erklärt, dann ist das Gesetz das Geringste, was man eigentlich tut. Das ist nur eigentlich eine Anleitung. Und wir sind bereit, sogar dem Geist Gottes zu folgen. Und wie Jesus sagte auch, das Gesetz sagt bloß, du darfst nicht ermorden. Die Liebe, der Geist Gottes sagt, du darfst nicht hassen. So, das Gesetz ist nicht das, wonach wir uns richten, sondern wir richten uns nach Jesus Christus, nach die Führung und Leitung des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist wird uns schon gar nicht dahin führen, dass wir gegen Gott sündigen und dass die klaren moralischen Gesetze dann eben nicht folgen. Aber das Gesetz steht nicht im Mittelpunkt. Warum ist das? Weil das Gesetz nur eines tun kann. Das Gesetz kann uns nur verdammen. Er wird das auch später ganz klar sagen im Galaterbrief, dass das Gesetz ein Lehrmeister ist, das uns zu Jesus führen kann. Das ist das Einzige, was das Gesetz tun kann. Das wollen wir nochmal ganz kurz, diese Rechtfertigung anschauen. Letzte Woche habe ich mein Steinchen auch gehabt und das sind wir. Siehst du, wir schauen ganz nett und glücklich aus und wir meinen, ja, mir geht's gut. Dann fangen wir an, in der Bibel zu lesen, dieses Buch hier, und auf einmal merken wir etwas, und zwar, wir merken, dass vielleicht geht mein Leben gut auf Erden, aber ich habe ein riesiges Problem vor Gott. Ich bin Sünder. Und Gott ist auch zornig gegen meine Sünden. Es ist keine Kleinigkeit, dass ich sündig bin vor Gott. Es mag sein, dass ich auf Erden alles habe, was ich brauche und mir fehlt nichts und ich bin erfolgreich und ich bin beliebt und ich habe eine tolle Familie oder was auch immer. Wenn ich vor Gott stehe eines Tages, bin ich sündig. Weil Gottes Maßstab für uns ist nicht 90% Zutrefferrate, so dass ich habe 90% gut gelebt und 10% schlecht. Nein, Gottes Maßstab für uns ist Vollkommenheit, es ist Heiligkeit, es ist, ich muss jeden Tag von Geburt an bis am Ende meines Lebens 100% heilig sein. Warum? Weil Gott 100% heilig ist und er kann keine Sünde vor ihm dulden. Und da merken wir, das schaffe ich nicht, das habe ich nie geschafft. Was soll ich tun? Und daher erkennt man, so als Sünder kann ich keine guten Werke tun, um irgendwie unsündig zu werden. Das Problem ist nicht, dass ich Sünde begehe. Das Problem ist, dass ich Sünder bin. Merkt ihr den Unterschied? Das ist ein riesiger Unterschied. Weil wenn wir meinen, naja, ich habe schon ein paar Dinge falsch gemacht, aber die sind nicht so schlimm und ich bin kein Mörder und ich habe nichts, ich habe niemals was wirklich gestohlen, ich habe niemals wirklich jemanden ganz schlecht behandelt, ich bin zwar nicht heilig und perfekt, aber ich bin nicht so schlimm. Weil ich bin ich habe gesündigt, aber nicht so schlimm. Das ist nicht der Punkt. Das Problem ist, wir sind Sünder, Gott ist kein Sünder. Gott ist heilig. So alles, was ich tue, um gut zu sein vor Gott, ändert nichts an meinem Zustand, dass ich sündig bin. Wie ein Kind, das voll dreckig ist und sagt, Mama, ich möchte beim Hausputzen helfen. Und Mama sagt, du mach mal zuerst dich rein, geh mal baden und dann kannst du was Gutes tun. Aber sagt, nein, ich möchte in diesem Zustand. Nein, du bist dreckig, du machst alles nur schmutzig. Weißt du, das ist unser Problem. Und das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus ist, dass du und uns verdammt sind unsere Sünden, aber es gibt doch einen Ausweg. Und das ist nicht von unseren Werken abhängig. Genau das ist der Punkt. Es ist nicht Jesus plus deine Leistung. Es ist alles Jesus. Und das war eben, was wir auch letzte Woche gesagt haben. Warum ist Jesus für uns gekommen? Warum ist er am Kreuz für uns gestorben? Weil nur Jesus ohne Sünde jemals, der einzige Mann, der jemals geboren wurde, der ohne Sünde gelebt hat. Das ist die wunderbare Realität der Menschwerdung Gottes. Gott ist Mensch geworden. 100% Gott, aber auch 100% Mensch. Und jetzt tun wir ein bisschen zusammenrechnen. Wie geht das? 100% plus 100%. Dann haben wir gleich 200%. Was ist der dann? Okay, so hier haben wir einen Punkt, das ein Glaubenspunkt ist, oder? Das geht rechnerisch nicht aus. 100%, es ist nicht 50% Gott, 50% Mensch, dann 100% Person. Nein, er war ganz Gott und ganz Mensch. Das sagt die Bibel ganz klar und deutlich. Das glauben wir als Offenbarung. Deswegen auch Jesus ist durch eine Jungfrau geboren. Das ist keine nebensächliche Lehre. Die Jungfraugeburt Jesu ist extrem wichtig, weil dadurch ist er nicht sündig geworden durch Adam. Die Sünde wird vom Mann Generation zu Generation weitergegeben und hier kommt Jesus auf Erden und er wurde durch den Heiligen Geist gezeugt. Er ist heilig geboren worden. Nur Jesus, Maria nicht, okay? Maria war sündig. Ganz normaler Mensch, aber die Sünde geht von Mann von einer Generation zur nächsten Generation. Das sagt die Bibel einfach. Sünde kam nicht durch Eva, es kam durch Adam, obwohl Eva gesündigt hat. So, Frauen, damit ihr jetzt nicht meint, ihr seid keine Sünder, das ist nicht der Punkt, okay? Wir sind alle sündig vor Gott. Aber dass Jesus als ganz Gott und ganz Mensch auf Erden kam, ist keine Kleinigkeit. Es ist ganz wichtig. Einmal in der Geschichte der Welt ist das passiert. Nur einmal und einmal reicht. Jesus kam, hat niemals gesündigt. Er war kein Sünder. Er hatte nicht das Problem, das du und ich haben. Wie gesagt, das Problem ist nicht, dass ich Sünde begangen habe. Das Problem ist, dass ich Sünder bin. Und da ich Sünder bin, tue ich Sünde. Mache ich, was ich mache. Jesus kam nicht auf die Welt als Sünder. Er ist Gott. Er hat sich gedemütigt, indem er unsere Gestalt als Menschen angenommen hat. In Philipper 2 sagt er uns das ganz klar und deutlich. Stell dir vor, allmächtiger Gott von Ewigkeit her lässt sich begrenzen, indem er in einem Körper, in einem Leib, wie wir haben, auf der Welt kommt. Und was tat er? Er lebte sein ganzes Leben ohne Sünde. Und dann starb er am Kreuz. Und Römer 5 sagt uns, dass der Lohn der Sünde ist der Tod. Warum gibt es überhaupt Tod? Weil das die Auswirkung der Sünde ist. Gott ist so gnädig, dass er nicht zulässt, dass wir Menschen ewig lang als Sünder leben können. Es gibt einen Abschluss, es gibt ein Ende, unser sündhaftes Leben. Das ist die Auswirkung der Sünde. Das ist ein Ende gibt. Aber das ist keine freudige Sache für Menschen, die immer noch in ihre Sünden sind, weil nach dem Tod kommt das Gericht Gottes. Und das Gericht Gottes verdammt alle, die sündig sind. So, was ist unsere Hoffnung? Jesus Christus starb am Kreuz nicht für seine eigenen Sünden, er hatte keine. Er starb am Kreuz für unsere Sünden. Und das Einzige, was er von uns will, das, was er bittet, ist, dass wir in Demut und Buße zugeben, ich bin Sünder. Ich kann nichts tun, um meine eigene Lage besser zu machen. Ich kann nichts tun, um vor Gott gerecht zu sein. Es gibt nur einen, der für mich das tun kann, und das ist Jesus. Ich werde mich auf Jesus verlassen. Ich verlasse mich, ich glaube an Jesus. Ich gebe ihm recht, er ist Gott, Mensch geworden, er ist für meine Sünden gestorben, er ist genau den er sagt, er war der Messias, der versprochene, gesalbte Gottes, der für mich gestorben hat, persönlich, damit ich errettet werden kann. Und dann sagt die Bibel, dass wenn wir in Jesus Christus sind, durch Glauben, dann sind wir nicht mehr so, sondern wir sind in Christus. Wie das Kreuz, wir glauben an Jesus, Jesus nimmt uns an und er deckt unsere Sünden ab und jetzt sind wir in Christus. Sein Blut deckt all unsere Sünden ab. Und dann stehen wir vor Gott und er schaut uns an. Ich bin schon da, ich bin noch drin, aber was sieht Gott? Er sieht nicht mehr meine Sünden, weil meine Sünden sind getilgt worden durch das Blut Jesu. Ich bin jetzt in Jesus. Ich bin in Christus. Und was Gott dann sieht, wenn ich vor dem Richter stehe, ist nicht meine Sünden, sondern er sieht die Gerechtigkeit Jesu, weil ich in Jesus bin. Durch Glauben, durch seine Gnade. Dann bin ich nicht mehr sündig vor Gott, sondern dann bin ich richtig heilig, weil Jesus heilig ist. Bist du heute Christ? Wir sollten was anfangen als Gemeinde. Vielleicht sollten wir, weil, weißt du, die katholische Kirche lehrt, es gibt Heiligen, die besonders gut waren. Wie kannst du dann denen beten und die helfen und tun alles so weiter? Diese Heilige, was weiß ich, Heilige Franz Ferdinand, keine Ahnung. Also irgendwas. Und die sagen, diese Heiligen haben irgendwelche Wirkung. Das ist alles Blödsinn. Es gibt keine Heiligen, wovon wir Hilfe bekommen können. Alle, die in Christus gläubig sind, sind Heilige. Wir sind vor Gott heilig. Wir sollen vielleicht anfangen zu sagen, schau, heiliger Caleb und heiliger Daniel, schön, dass ihr da seid, heiliger Daniel und heiliger André. Und, weißt du, es ist nicht, dass wir sind 95% heilig und arbeiten noch daran vor Gott. In unserer Position, in wie Gott uns betrachtet. In Christus sind wir 100% heilig. Das ist, wer wir sind. Das ist kein vielleicht, ich versuch's zu sein. Das ist, wer wir sind in Christus. Wenn wir das nicht sind, dann haben wir keine Hoffnung. Und dann sind wir noch in unseren Sünden. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch verstehen, was das bedeutet, uns so zu betrachten, dass wir uns mit Christus identifizieren. Dass wir nicht uns selbst als getrennt von Jesus irgendwie betrachten und meinen, ja, Jesus hat mich erlöst, aber alleine irgendwie schaffe ich das durchs Leben und versuche besser zu werden. Bitte, das ist völlig falsch. Wir sind neu gemacht worden in Christus und jetzt ist es unser Vorrecht, so zu leben und so zu werden, wie wir schon sind. Merkt ihr den Unterschied? Das ist wie jemand, der als armer Bettler und kein Geld hat, geboren wird, aber dann durch irgendeine reiche Familie adoptiert wird und auf einmal alles hat, was diese Person braucht. Das Kind darf nicht mehr denken, ich bin ein armer Bettler. Du bist es nicht mehr. Was bist du? Das warst du. Du bist es aber jetzt nicht mehr. Jetzt bist du adoptiert, gehörst zur Familie, die reich und alles hat. Du hast alles, was du brauchst. Ich möchte mit einem Beispiel anfangen heute. Und zwar, Entschuldigung, ich habe das nicht begonnen. Heute geht es um Christus lebt in mir. Die Frage ist, lebt er in dir? Kennst du Jesus? Weil alles, was wir heute betrachten, gilt für diejenigen, die einfach gläubig sind an Jesus. Nicht aus Werken, sondern aus Gnade. Dass du verstanden hast, dass Jesus die einzige Lösung ist. Du hast das nicht nur verstanden, du hast mit deinem Herzen dein ganzes Leben, deine Zukunft auf Jesus gegeben. Du erwartest von ihm, dass er das tut, was er versprochen hat. Jesus lebt in mir. Wir haben eine neue Identität in Jesus. Wir sind neu geworden. Als Grace und ich das zeigt jetzt, wie alt ich bin, Ende der 90er Jahre, noch als ziemlich frisch verheiratete Ehepaar, unser erster Gemeindedienst antreten durften, gingen wir nach New Hampshire in den Vereinigten Staaten. Und dort in New Hampshire haben wir die Wetzel-Familie kennengelernt. Manche von euch haben Dino Dave kennengelernt dieses Jahr. Dave Wetzel, das ist der Sohn von Paul Wetzel. Und Paul und sein Bruder Kurt und seine Eltern sind, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube in den 50er Jahren, sind aus der DDR geflüchtet. Sie sind von der DDR zu den Vereinigten Staaten ausgewandert. In der DDR hatten sie natürlich damals keine Freiheit, keine Glaubensfreiheit. Es gab wenig überhaupt Möglichkeiten, eine richtig kommunistische Stadt mit Stasi, also Staatspolizei und also richtig, richtig schlimme Situation. Und damals konnten sie noch und haben sie dann auch unter viel Gefahr, sie sind geflüchtet. Und dann letztendlich landeten sie in den Vereinigten Staaten und in New Hampshire. Und wie ihr wisst, wenn man in einem deutschsprachigen Raum aufwächst, der Paul war, glaube ich, so 13, 14 Jahre alt, dann hat man eine gewisse Aussprache. Und Paul Wetzel hat auch diese Aussprache gehabt. Man, auch heute, wenn du mit Paul Englisch reden würdest, würdest du ziemlich schnell merken, der ist deutscher Herkunft. Genauso wie wenn du mit mir Deutsch sprichst. Also das ist kein Österreicher. Und schon gar kein Wiener. Was ist der eigentlich? Das ist sicher Amerikaner. Dieser Knödel im Mund. Also, du merkst das bei Paul. Aber, schau, Paul Wetzel, ihm gefällt's gar nicht, wenn man ihm darauf anspricht und sagt, ja, weißt du, du hast immer noch einen deutschen Akzent. Es ist nicht schlimm, aber es ist einfach da. Wir haben zu Hause den Film Luther, wo eigentlich das Leben von Luther dargestellt wird. Es ist ein guter Film. Und Bruno Ganz spielt eigentlich der Abtvater von Luther. Der Name fehlt mir jetzt gerade, aber in der englischen Version, wenn Bruno Ganz Englisch spricht, das ist Paul Wetzel. Okay, wenn ihr mal hören wollt, wie Paul Wetzel sich anhört, dann hör mal Bruno Ganz an beim Englischreden beim Luther-Film. Also, du merkst, der ist kein Amerikaner da und auch kein Engländer. Aber gutes Englisch. Paul Wetzel identifiziert sich heute als Amerikaner. Seine Herkunft ist DDR, aber er ist kein DDR-Deutscher mehr. Er ist Amerikaner. DDR hat für ihn nichts gemacht, nichts getan. Es hat ihn nur Probleme gemacht. Er musste flüchten. Und jetzt ist er dort, wo er auch wirklich sich entfalten konnte, wo er auch studieren konnte, wo er auch ein Firma aufbauen konnte, wo er Freiheit hat, um auch Jesus zu dienen und anzubeten. Er identifiziert sich heute nicht als Deutscher. Und deswegen, wenn du sagst, du hast noch einen deutschen Akzent, das ist für ihn fast eine Beleidigung, weil er sich damit nicht mehr identifiziert und er will sich auch nicht mehr damit identifizieren. Jetzt, ich sage jetzt damit auch keine politische Sachen aus, okay? Das heißt nicht, dass irgendwie der Vereinigte Staaten irgendwie das verheißene Land ist oder irgendwas in der Richtung. Das meine ich jetzt nicht. Ich rede nur diese Idee. Was heißt es, wenn ich sage, ich identifiziere mich mit etwas? Das, was ich früher war, ist Vergangenheit. Jetzt habe ich eine neue Identität, eine neue Richtung, eine neue Verantwortung, neue Pflichten. Er hat keine Pflichten mehr gegenüber DDR. Das gibt's mittlerweile gar nicht mehr. Er hat auch keine Verantwortung, keine Rechte da. Er ist Amerikaner. Sein Hintergrund, seine Vergangenheit bestimmt nicht, wer er ist, sondern die Realität. Wo er jetzt ist, jetzt mittlerweile schon längst ein US-Staatsbürger. Und seine Kinder sind alle in Amerika aufgewachsen. Diese neue Identität steht dazu ganz und gar. Für uns als Christen gibt's was Ähnliches, aber viel, viel Wichtigeres. Dass wenn wir in Jesus Christus sind, wenn wir durch das neue Geburt neu geworden sind, dann sind wir nicht mehr das, was wir früher waren. Bei Paul Wetzel ist das nur ein Landeswechsel, eine so Bürgerrechtswechsel. Bei uns ist es viel mehr. Wir sind wirklich neu geworden. 2. Korinther 5, Vers 17 sagt uns, darum ist jemand in Christus. Und siehst du, da steht es auch wieder. Da steht nicht, darum glaubt jemand an Christus. Das steht nicht da. Bist du in Christus? Jesus deckt dich deine Sünden ab. Jesus umhüllt dich durch seine Gnade. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Verstehen wir das und glauben wir das? Es steht nicht hier, siehe, manches ist neu geworden. Das steht nicht da. Alles. Was bedeutet das? Genau das wollen wir heute betrachten. Und das, womit wir kämpfen, ist, dass wir lassen uns viel zu leicht von unserer wahren Identität in Jesus ablenken. Viel zu schnell. Viel zu leicht. Irgendwie wird Jesus im Hintergrund gedrängt. Und dann denken wir an uns, unsere Pläne, unsere Ziele, unsere Stärken, unsere Schwächen. Wir denken nicht an, wer Jesus ist, sondern wir denken an uns. Und das ist nicht, was der Herr will. Und das wird uns nicht stark machen. Wir sollen, wie gesagt, wir lassen uns viel zu schnell ablenken. Statt auf Jesus zu schauen, schauen wir auf das Vergängliche und das Irdische. Das ist, was der Herr Jesus verändern will. Er will, dass wir auf das schauen, was wir wirklich sind. Auf das, was er für uns getan hat. Auf ihn, auf die Ewigkeit, dass wir himmlische Schätze suchen und wollen. Das ist etwas, das für uns von unserer Natur aus nicht normal ist, weil wir sehr auf das, was ich antasten und was ich riechen und sehen und hören, wir sind auf unsere Gefühle, unsere Sinne, danke, orientiert. Aber wer ein Christ ist, wandelt nicht durch das, was er sieht, sondern durch den Glauben. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Je mehr Jesus in uns Gestalt nimmt, okay, dass unser Leben verwandelt wird, dass wir so sind, wie Jesus ist. Er nimmt Gestalt in uns. Das, was wir sind, auch dann praktisch ausgelebt wird. Desto mehr werden wir unser Alles in ihm finden. Unser Ziel als Christen ist, dass Jesus unser Alles nicht nur im Kopf, sondern im Leben unser Alles wird. Okay? So, Paulus sagt uns in Galater 2, Vers 20 folgendes. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Okay, Paulus hat verstanden, als Jesus am Kreuz hing, da war ich dabei, in Christus. Durch seine Gnade, ich bin mit ihm gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst. So, ich bin jetzt nicht tot, Jesus starb, aber ich bin nicht gestorben, jetzt körperlich. Ich lebe doch, aber nicht mehr ich selbst, weil ich bin in Christus. Bin dem Gesetz gestorben mit Jesus. Sondern Christus lebt in mir. Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben. Er ist der Unterpfand. Er hat uns versiegelt. Der Heilige Geist gibt uns die neue Geburt, das uns reinwäscht von unseren Sünden und uns mit Jesus Christus organisch verbindet. Wir sind in Christus, Jesus lebt durch mich. Wenn ich als Christ irgendwo hingehe, dann nehme ich Jesus mit. Wenn ich als Christ irgendwas anschaue, dann schaue ich das mit Jesus an. Wenn ich als Christ irgendwas sage, dann spreche ich, als ob Jesus das sagen würde. Was für ein Zeugnis sind wir? Paulus hat ständig überlegt und gedacht und gewusst, Jesus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben, der Überzeugung nach an dem Sohn Gottes. Und was für ein Sohn Gottes ist Jesus? Was für ein Herr ist der Herr Jesus, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat? Und liebe Geschwister, liebe Gäste, was wir hier sehen ist, Paulus schreibt nicht, der sich für die Gemeinde oder der sich für die Menschheit. Er spricht nicht in allgemeine Worte hier. Was sagt er? Er sagt für mich. Sehr persönlich. Jesus starb für mich. Jesus liebt mich. Und das darfst du auch sagen. Jesus starb für dich persönlich. Er liebt dich. Er kennt dich. Er ist Gott. Er kennt alles. Als er am Kreuz hing, hing er dort, starb er dort für uns. So Paulus lebt nicht mehr für Paulus. Er lebt jetzt für den Herrn Jesus. Er identifiziert sich mit Jesus. Und ich möchte jetzt mit den nächsten Minuten ziemlich schnell, so ihr müsst vielleicht euch jetzt angürten und ja, Kopf jetzt, müsst wach bleiben. Wir wollen jetzt eine ganz kurze und es nicht schon gar nicht jetzt ausführlich oder jetzt exhaustive. Wir schauen jetzt nicht alle Stellen an, die es gibt und auch nicht alle Themen, sondern Eckpunkte, was das bedeutet, dass wir in Christus sind, dass wir uns mit Christus identifizieren dürfen. Wer sind wir eigentlich in Christus? Was macht die geistliche Neugeburt aus? Als erstes, wie schon gesagt, haben wir eine neue Identität. Wir identifizieren uns mit Christus. Was bedeutet das? Der erste Punkt ist, mit Jesus unzertrennlich oder organisch verbunden. So wie zwei Dinge zusammengeschweißt oder irgendwie miteinander zusammengeschmolzen. Galater 2,20 haben wir schon gelesen, aber schau, was Galater 6, Vers 15 sagt. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung, neue Kreatur, neu geschaffen. Römer 6, Vers 5 bis 7. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht, verbunden, zu einem geworden sind, mit Jesus verbunden, unzertrennlich. Wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Weißt du, wir müssen nicht mehr sündigen. Warum? Wir sind der Sünde gestorben in Christus. Das ist nicht, wer wir sind als Christen. Wir sind nicht mehr, wie gesagt, wir sind nicht mehr Sünder, wir sind Heiliger. Als wir beim Männertag waren in München, habe ich ein Beispiel aus meinem Leben verwendet, wo ich als junger Mann an der Uni mit einer bestimmten Sünde gekämpft habe. Das ging eben um moralisch in meine Gedanken rein zu sein und nicht jetzt verdorbene Gedanken zu haben. Und Männer, das ist etwas, das uns trifft, immer wieder. Und das ist etwas, das wir auch bekämpfen müssen. Und damals habe ich echt Probleme gehabt. Und ich wollte das nicht. Ich habe keine Freude daran gehabt. Aber ich habe immer wieder versagt. Ich bin so weit geworden, dass ich keine Mädchen anschauen wollte, weil ich dachte, vielleicht schaue ich die in die Augen und dann werde ich doch irgendwie ein falsches Gedanke haben und ich will keine falschen Gedanken haben. Oh, es war schlimm. Dann eines Tages, als ich darüber gebetet habe und wirklich innerlich bedrückt war und total frustriert war, da war ich einfach unterwegs, ich weiß nicht mehr von wo ich hergekommen bin, aber ich ging im Studentenheim die Treppen hoch und habe damit gekämpft und gedacht, auf einmal kam mir dieser Gedanke, ich glaube direkt vom Herrn, jetzt keine Eingebung oder keine Stimme habe ich gehört, aber auf einmal habe ich diese Idee, diese Gedanke gehabt, Stan, wieso erwartest du immer, dass du versagen wirst? Du bist kein Versager in Christus. Du bist der Sünde gestorben. Warum erwartest du nicht, dass du siegst, dass du treu bist, dass du wirklich den Herrn treu folgst? Das ist, was es heißt, Jesus zu vertrauen. Und auf einmal war das so wie ein Knopf ist aufgenommen. Ja, klar. Und das hat mich befreit, weil ich habe das ständig gedacht, ich werde einfach immer versagen. Stimmt nicht. Es sei denn, dass Gott machtlos ist. Nein, du musst nicht versagen. Wir sind neu, wir sind der Sünde gestorben. Römer 8, Vers 1 sagt, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch waren, sondern gemäß dem Geist. Wir sind in Jesus Christus, kein Verdammnis mehr, wir wandeln nach dem Geist. Ganz neue Identität. Diese Stelle sagt, wir sind mit Jesus Christus eins gemacht. Ich finde es so interessant, wie Gott geistliche Wahrheit in unser Alltagsleben dann herzeigt. Wo sonst gibt es in der Bibel eine Lehre, wo es heißt, dass zwei Menschen eins gemacht werden? Mann und Frau. Dass in der Ehe vor Gott durch diesen Ehebund, das man schließt, sind nicht zwei Menschen, die getrennt voneinander einfach herumlaufen und dann halt zusammenleben. Sondern dass wenn wir vor Gott die Ehebund schließen und vor Gott dann auch wirklich geheiratet sind, das macht zwei Menschen vor Gott ein Mensch. Und deswegen sagt Gott, das, was Gott zusammengefügt hat, soll kein Mensch trennen. Warum? Weil das würde das Bild zerstören. Das Bild ist von einer organischen, eine innige Zusammenschweißen von zwei Menschen. Das soll ein Leben lang andauern und soll mit Treue, soll mit Liebe geführt werden. Dass wir mit Jesus eins gemacht werden, das wird nie getrennt. Das kann man auch nicht trennen, weil er an uns festhält, nicht wir an ihm. So, wenn wir an ihm festhalten müssten, dann wären wir alle verloren, okay? Das müssten wir zugeben, dann hätte keiner einzige von uns jemals Hoffnung. Aber er hat uns durch sein Wort angesprochen. Er hat uns durch seine Gnade zu sich gezogen. Er hat unsere Augen aufgemacht, damit wir glauben konnten. Es war seine Initiative und wir haben auf sein Wirken reagiert und haben ihn angenommen. Das ist alles der Herr. Daher sind wir eins gemacht. So, wir sind mit Jesus unzertrennlich verbunden. Und der Geist Gottes wird uns das auch klar und deutlich zeigen und beweisen. Zweitens, wir sind Erben Gottes und Miterben des Christus. Nicht nur sind wir mit Jesus verbunden, wir haben alle Rechte, die Jesus hat. Wir sind Miterben. Du, wie adoptierte Kinder. Das jetzt hast du alle Rechte, auch die natürliche Kinder, geborene Kinder haben. Miterben. Stell dir vor, Miterben mit Christus. Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben. Nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Alles, was Jesus zusteht, steht uns auch zu in Jesus Christus. Haben wir gar nicht verdient. Überhaupt nicht. Epheser 3, Vers 4 bis 6. Daran könnt ihr, und ich habe jetzt das zusammen erklärende Sachen, die zwischen die Hauptpunkte waren, jetzt weggelassen, damit man einfach diese Hauptgedanke hat. Daran könnt ihr erkennen, dass es jetzt durch den Geist geoffenbart worden ist, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib gehörige und Mitteilhaber sein, seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Die Heiden, das sind wir, Miterben. Wir müssen nicht jüdisch werden, um Erben zu werden, um an diese Vorrechte teilnehmen zu können. Drittens, Glied im Leib Jesu auf Erden, Glied in der Gemeinde. 1. Korinther 12,12, denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus, der Messias. Denn wir sind alle durch einen Geist in einem Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen. Es gibt keine Zwei-Parteien-System in der Gemeinde. Juden oder Griechen, Knechte oder Freie. Und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. 1. Korinther 12. Wer sind wir? Wir gehören jetzt zum Leib Jesu. Das ist was Wunderbares. Leib Jesu hat zwei Erscheinungen. Das nennt man diese allgemeine, universelle Leib Jesu, wo alle Christen überall in der Welt dazugehören. Das sind alle Christen. Und dann gibt es eine örtliche Erscheinung. Das ist die Ortsgemeinde. Damals, als die Menschen getauft wurden, sind zu Pfingsten, dann würden sie zur Gemeinde hinzugezählt hineingetauft sozusagen. Und das war jetzt die Jerusalem-Gemeinde. Eine örtliche Erscheinung. So, wir haben eine neue Identität. Wir sind nicht nur allein mit Christus. Jesus fügt uns dann in eine Gemeinschaft hinzu. Seine Gemeinde. Und dann zum Schluss ein Himmelsbürger mit allen Vorrechten und Pflichten. Philipper 3, 20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Okay? Himmelsbürger. Wir haben nicht nur neue Identität in Jesus Christus, haben eine neue Erbe, haben eine neue Gemeinschaft, die Gemeinde. Wir sind auch jetzt, haben neue Zuhause, wofür wir wirklich leben. Die Welt lebt für hier und jetzt. Jemanden, der Jesus kennt, versteht Folgendes. Die einzige Hölle, die ich jemals erleben werde, ist hier auf Erden. Das Schönste, worauf ich warte, kommt noch. Jemanden, der Jesus nicht kennt, der Jesus in Jesus nicht neu gemacht ist, das Schönste, was er jemals oder sie jemals erleben wird, ist das, was hier auf Erden ist. Und das, was die Ewigkeit bringt, ist Gottes Verdammnis, die Hölle. Das will Gott nicht, deswegen kam Jesus. Aber wenn wir uns verblenden lassen und meinen, diese Erde wäre das Schönste, dann denken wir falsch, ganz falsch. Was würdest du tun, um eine neue Identität zu haben? Wisst ihr, es gibt auf dieser Erde eine Organisation, wo du hingehen kannst und du kriegst sofort, wenn du aufgenommen wirst, eine neue Identität? Die schauen schon die ganze Europol an und bist du jetzt irgendwie besonders schlimm oder hast du nur viele Schulden oder hast du nur ein paar dumme Sachen gemacht und bist ja schon Straftäter, aber nicht so schlimm. Wenn du halbwegs okay bist, kriegst du ganz neue Identität bei der Fremdenlegion. Gehst hin und die sagen, okay, wir nehmen dich auf. Hier sind deine neuen Papiere. Hier sind deine, ist dein neuer Name. Jetzt musst du Französisch lernen. Jetzt bist du französischer Staatsbürger. Jetzt musst du für uns auch kämpfen und du musst so lange bei uns bleiben. Aber du hast eine neue Identität. Und es gibt jedes Jahr hunderte von Männern, die eine neue Identität wollen. Jetzt eine Frage. Bist du dankbar, dass du nicht zur Fremdenlegion musst, um eine neue Identität zu bekommen? Weißt du was? Es ist wirklich, in deiner Vergangenheit könnte alles Mögliche sein. Alles Mögliche. Jesus macht dich rein. Ein Teil von dieses Reinmachen ist, Dinge in Ordnung bringen. Okay? Das macht auch viel aus. Fällt mir gerade ein, die Geschichte von Christoph Rutgers, der zum Glauben kam, der erzählt seine Geschichte, der arbeitet beim Sportgeschäft, hat Dinge geklaut. Dann kam er zum Glauben und immer wieder der Geist Gottes hat ihm gesagt, Christoph, du musst das in Ordnung bringen. Du musst das in Ordnung bringen. Er ging zurück, sagte, ich habe das geklaut damals, als ich bei euch gearbeitet habe. Hier ist das Geld, ich möchte das zurückzahlen. Die waren baff, das ist noch nie passiert. So, okay, gerne. Und dann später erinnert er sich an was anderes. Und sagt, oh Mann, das habe ich auch geklaut. Und dann geht er wieder zurück. Sagt, tut mir leid, das habe ich auch geklaut. Und dann sagen sie, oh, das ist ganz lieb, aber sie müssen jetzt nicht jedes Mal, dass ihnen was einfällt, zurückkommen. Das passt schon, danke. Aber die Haltung ist richtig. Ich bin neu, ich bringe das in Ordnung, ich will vorangehen. Aber ich bin richtig neu in Jesus. Und ich mache Schluss mit meiner Vergangenheit. Ich mache reinen Tisch und ich gehe voran. So wie der Herr mir das zeigt, durch den Heiligen Geist. Ich gebe noch eine kurze Geschichte, die mir gerade einfällt. Mein Chef an der Uni, der war eigentlich zuständig für die ganze männliche Studenten an der Uni. Der war Studentenleiter, kann man sagen. Aber kann man sagen, Dean of Men, sagt es auf Englisch. So. Und der hatte auch in seiner Vergangenheit ziemlich viel Schwierigkeiten, lange bevor er zum Glauben kam. Und er hat immer gesagt, Herr, wenn es irgendwas gibt, das ich in Ordnung bringen soll, dann zeig mir das. Und sobald du mir das zeigst, dann mache ich das. Weil er konnte sich an alles nicht erinnern. Und dann einmal ging er nach Hause, wo er herkam, und hat dort gepredigt in einer Gemeinde. Und er sitzt damals, die Gemeinden dort haben so eine Bühne vorne. Und er saß da oben auf der Bühne und schaut in den Menschen hinein. Und das ist sein, wo er herkommt. Und dann schaut er in der ersten Reihe eine alte Frau an. Und der Herr zeigt ihm, oh, damals hast du von ihr was geklaut. Und jetzt soll er predigen. So, was hat er getan? Er hat gesagt, okay, ja, Herr, ich bringe das in Ordnung. Und er predigte. Und nach der Predigt geht er zu dieser Frau und bittet um Entschuldigung, um Vergebung. Sagt, hä? Weißt du, wenn du neu in Jesus bist, das ist wichtiger, als dass du irgendwas vortäuschst. So, wir sind alle Sünder, okay? Wir können das gerne zugeben. Nicht, dass wir so bleiben wollen. Aber so sind wir. Unsere Hoffnung, unsere Identität ist Jesus. Und wenn ich merke, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, ich habe gesündigt, dann ist mir wichtiger, dass ich in Ordnung bringe, als dass ich jetzt irgendwie was vorspiele. Weil das Wichtigste im Leben ist Jesus. So, du könntest jetzt zur Fremdenlegion gehen. Ich würde dich davon abraten. Das wird nichts ändern, was dein Herz betrifft. Jesus aber ändert alles. Er gibt dir einen Neustart, eine Neugeburt. Und dann kannst du wirklich für den Herrn dein Leben führen. Was gibt er uns? Er gibt uns nicht nur eine neue Identität, er gibt uns neue Kraft. Weil was bringt es, wenn jetzt ich neu bin, aber keine Kraft habe, um was zu ändern? Das hilft ja gar nichts. Du bist jetzt neu und du sollst so leben, aber irgendwie musst du das in eigener Kraft schaffen. Und was können wir in eigener Kraft? Gar nichts. So, daher haben wir eine neue Kraft. Die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist nicht mal eine Kraft, die außerhalb von uns hier ist. Diese Kraft lebt in uns. Wir können uns von dieser Kraft nicht trennen. Wir können den Heiligen Geist betrüben. Wir können ihn traurig machen. Wir können sein Wirken verhindern. Aber wir können uns von ihm nicht trennen. Warum? Weil er uns neu gemacht hat. Und er wird weiter auf uns wirken. Jemand, der neugeboren ist, wird auch den Einfluss des Heiligen Geistes in seinem Leben erkennen. Siehst du jemanden, der gläubig ist, der in Sünde lebt, dann siehst du einen Mensch, der nicht glücklich ist. Okay? Ein Mensch, der keine Freude und keine glücklich, vielleicht hat er Phasen, wo er ja irgendwie begeistert ist von irgendetwas, aber wenn er alleine zu Hause auf seinem Bett sitzt oder am Abend einschläft und nachdenkt, ist er nicht glücklich, wenn er Christ ist und in lebt. Jemanden, der nicht Christ ist und in Sünde lebt, der kann weltlich gesehen eine gewisse Art Glück und Freude daran haben. Weil der Geist Gottes ihm nicht darüber traurig macht und ihn darüber nicht überführt. Der Heilige Geist wirkt in uns, seine Kraft wirkt in uns. Römer 8, Vers 11 noch einmal. Wenn aber der Geist Gottes dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Woher kommt diese Kraft? Das ist die Auferstehungskraft Jesu, bitte. Verstehen wir, was das ist? Das ist die gleiche Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Was für eine Kraft ist das? Was kann diese Kraft nicht? Was kann diese Macht nicht? Es ist Gottes Kraft. Und es ist nicht irgendwo außerhalb. Es ist in uns durch Jesus Christus, weil wir in Christus sind. Die neue Kraft, die Jesus uns gibt, ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn wir das nicht verstehen und wir versuchen einfach irgendwelche Regeln abzuhacken und meinen, deswegen wären wir gut, wir verpassen die echte Kraft, indem wir irgendwelche Gesetzlichkeiten folgen. Wir wollen und sollen uns mit Jesus beschäftigen und das, was er uns gibt. Er gibt uns das Wort Gottes. Das ist auch Kraft. Der Heilige Geist wirkt durch sein Wort. Er hat es inspiriert. Wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein, weil wir können uns nicht auf andere Dinge verlassen. Das Wort Gottes ist das Licht für unser Pfad. Das Wort Gottes ist unsere Kraft, unsere Hilfe, um den Weg voranzuerkennen. Hebräer 4, Vers 12 sagt uns, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist. Heute bei Jüngerschaft wollen wir das Thema ableitend von das, was wir in den letzten Wochen betrachtet haben, und zwar die Zuverlässigkeit des Wort Gottes. Wir wollen heute das Thema besprechen, wie kann ich dann den Willen Gottes erkennen? Wie kann ich erkennen, dass Gott mich in eine Richtung führt? Dass ich nicht jetzt auf einen Irrweg geführt werde. Das Wort Gottes wird eine zentrale Rolle in dieser Sache spielen. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer. Es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Gott gab uns in das Wort Gottes Kraft. Es lebt. Und wie oft sitzt es auf unser Regal und sammelt Staub? Das ist eine Macht, die dort verbunden ist. Und drittens, vielleicht klingt das jetzt ein bisschen komisch, aber die Kraft der Gemeinde Jesu. Du sagst, hä? Aber das ist etwas, das ich mit der Zeit gemerkt habe, dass viele Menschen schlicht und einfach nicht begreifen. Wir brauchen einander. Wir brauchen nicht bloß irgendwelche, wir brauchen eine Gemeinde. Wir brauchen eine Ortsgemeinde. Schau, was Epheser 1, und jetzt ist ein bisschen längere Stelle. Ich werde mich bemühen. Bleibt mit mir. Seid ihr noch wach? Sind wir noch alle da? Okay. So wie bei, wie ist das mit den Kasperl? Seid ihr alle da oder so? Was sagen die Kinder? Ja, wir sind alle da. Okay. Bleibt mit mir. Epheser 1. Vielleicht schlägt ihr diese Stelle auf. Wir lesen jetzt Epheser 1, 19 bis 23. Und wie ihr wisst, Epheser ist ein Buch der Bibel, wo als Hauptthema, was Gott zur Ehre des, was der Vater zu seiner Ehre durch die Gemeinde tut. Es dreht sich um die Gemeinde, Epheserbrief. Und übrigens, die Gemeinde ist dem Herrn so wichtig, dass es viel im Neuen Testament darüber gibt. Er hat sehr viel darüber geschrieben. Selbst 1. Timotheus, 2. Timotheus, Titus. Das sind Bücher, ganze Briefe, die Paulus schreibt, um zu erklären, wie es in der Ortsgemeinde sein soll. Ortsgemeinde, liebe Geschwister. Es ist ganz wichtig für den Herrn, dass wir eine gesunde Ortsgemeinde haben und dass wir diese Gemeinde auch wirklich als eine Quelle der Kraft betrachten und dazu selbst da hinein investieren und für anderen eine Ermutigung und Stärkung und Kraft sind. Weil Gottes Geist wird durch Menschen auch wirken, die durch das Wort beeinflusst worden sind. Epheser 1, Vers 19. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist. Ich weiß, wir steigen hier in einem Zusammenhang ein, aber es spricht dann eben die Errettung, diese wunderbare Kraftwirkung seiner Größe, die wir glauben gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zur Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Okay, so, Jesus starb, wurde auferweckt, wurde zur Rechten Gottes hingesetzt. Er sitzt zur Rechten Gottes. Wie Philipper 2 sagt, Gott hat ihn hoch erhöht. Es gibt alle Macht, alle Autorität ist Jesus gegeben worden. Vers 21 erklärt, was das ist. Hoch über jedes Fürstentum. Keine geistliche Mächte sind mächtiger als Jesus. Keine Dämonen, Satan, nicht. Niemand ist mächtiger und stärker als Jesus. Jedes Fürstentum, jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird. Nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Das dürfen wir nicht übersehen. Jesus ist nicht nur Allerhöchste heute, das wird in der Ewigkeit sich nicht ändern. Er bleibt den Allerhöchsten. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen. Das heißt, der Vater hat alles den Füßen Jesu unterworfen. Und jetzt, pass auf, weil das musst du verstehen, das müssen wir verstehen. Und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Da müssen wir nachdenken. Aber vielleicht können wir es so betrachten. Wenn du jetzt in einer Mannschaft bist und du sollst jetzt einen langen Lauf laufen, es gibt eben diese 100 Meter Lauf, dann gibt es längere, es gibt was 400 Meter Lauf, 800 Meter, keine Ahnung, wie das alles ist. Aber stell dir vor, du hast einen Lauf und du läufst, es sind nur zwei Teile, du musst laufen und du brauchst einen zweiten. Würdest du gerne Usain Bolt als dein Partner haben? Der schnellste Mann der Welt. Mit ihm, wenn du halbwegs gut bist, aber stell dir vor, du bist nicht nur halbwegs gut. Da du Usain Bolt als dein Partner hast, kriegst du von ihm seine Schnelligkeit. Und du bist auf einmal so schnell wie Usain Bolt, weil du mit ihm verbunden bist. Und dann tretest du deinen Lauf an. Wer wird siegen? Weißt du, der Herr Jesus wirkt auf diese Erde, aber er wirkt durch sein Leib. Er ist unser Haupt. Und wir sind die Glieder. Und wo zeigt sich das? Nicht indem wir als einzelne autonome Menschen herumlaufen und ab und zu mal irgendwelche Geschwister kennenlernen und sagen, ah, du bist auch gläubig. Das, okay, das ist schön. Das erleben wir immer wieder. Wir fahren nach Deutschland und dann treffen wir Leute und sagen, ah, du bist auch gläubig. Schau, cool. Und ich fahre nach Ungarn. Ich kann die Sprache überhaupt nicht. Ich kann nur mit den Leuten ein bisschen sprechen. Und aber weißt du, was wir sofort merken? Wir gehören zueinander. Wir sind Christen. Wir kennen den gleichen Herrn. Aber wo du immer hingehst, welcher Gemeinde gehörst du an? Warum? Weil wir gemeinsam in einer örtlichen Verbindung stehen müssen. Deswegen 1. Timotheus, deswegen 2. Timotheus, deswegen Titus. Die Ortsgemeinde ist, wo das dann wirklich ausgelebt wird und wo es dann Kraft hat. Und Jesus ist unser Haupt. Da ist Macht. Welche Organisation dieser Welt ist wichtiger als die Gemeinde? Stell dir eine andere Frage. Welche andere Organisation der Welt hat Jesus als CEO oder Präsidenten oder Führer und Leiter? Nix. Das Wichtigste dieser Welt ist die Gemeinde Jesu. Und da ist Kraft. Und zum Schluss, und da werde ich es nur einfach so kurz zeigen. Der Herr hat uns neu gemacht, hat uns neue Kraft gegeben und neue Verheißungen, was die Zukunft betrifft. Auf Erden haben wir Freude, einen Sinn und Zweck fürs Leben und in die Ewigkeit nichts weniger. Das heißt, für den Christen hat der Herr uns wirklich alles gegeben, was wir brauchen. Ich habe diese Bilder vor ein paar Wochen durch Jakobusbrief gezeigt. Ich möchte ein anderes Beispiel verwenden, das ich von Erwin Lutzer bekommen habe in seinem Buch Widerspenstiger Ich. Ein gutes Buch. Er erzählt die Geschichte von einem Mensch, der früher in diesem Haus als Mieter gelebt hat. Genau den? Nein, nicht genau den. Aber ein zerfallenes Haus, ein schlechtes Haus. Und er erzählt, die Miete war extrem hoch. Der Vermieter hat niemals was repariert, es war kalt, das Wasser war manchmal da, manchmal nicht, Strom war manchmal da, manchmal nicht, einfach ganz schlimm. Und das ist jetzt kein echtes Beispiel, das ist nur ein Bild. Der Vermieter ist einfach ganz, ganz schlecht. Und eines Tages merkt der Mieter, ach, das will ich nicht mehr, und er schaut in der Zeitung und auf einmal sieht er, da ist ein Haus, das kostet eigentlich weniger. Ich ziehe da ein. Das schaut gut aus. Und er zieht dann hier rein. Und der Vermieter in diesem Haus ist fair. Die Preise sind eigentlich gerecht. Er ist sofort da, wenn irgendetwas falsch ist. Er repariert alles und er ist sogar auch freundlich. Na, das ist ja super, oder? Eines Tages, der Mann lebt in diesem Haus. Er hört eben, jemand klopft an der Tür, er macht die Tür auf, da steht sein alter Vermieter. Aha, hallo? Der alte Vermieter sagt, hey, zahl mal bitte deine Miete. Was macht er jetzt? Oder zieh bei mir wieder ein, du Idiot. Wie kannst du hier in diesem schönen Haus leben? Was macht er? Was ein vernünftiger Mann macht, ist sagt, Entschuldigung, aber erstens, ich lebe nicht mehr in deinem Haus, so ich zahle dir keine Miete mehr. Und jetzt zurück bei dir wieder einziehen, das ist die dummste Idee, die ich auch jemals gehört habe, weil ich es hier so viel besser habe und bei dir habe ich nur Probleme gehabt. Nein. Boom. Aber stell dir vor, der Mann sagt, oh ja, ich war schon lange in dem Haus. Das war nicht alles schlecht. Ab und zu gab es auch Wasser. Und Wärme war, könnte noch schlimmer gewesen sein. Und fängt an zu zweifeln. Du sagst, Mann, was machst du? Warum tun wir das in unserem geistlichen Leben? Der Herr gibt uns neue Identität, neue Hoffnung, neue alles. Und dann kommt der Feind, der alte Herr und sagt, hey, folge mir weiter nach. Hey, spring nur hier mal kurz bei mir ein oder bezahl das oder das für mich. Tu das für mich. Das ist eh schön und lustig. Wir fangen an zu zweifeln. Lass uns nicht so abgelenkt werden von der Wahrheit. Lass uns bei der Wahrheit bleiben, wer wir in Jesus Christus sind. Je mehr Jesus in uns Gestalt nimmt, desto mehr werden wir all unser Alles in ihm finden. Und das ist das Schönste. dass dieses, dass der Herr uns geben kann, dass wir in diesem Leben genießen können. Denk mehr und tiefer über Jesus nach. Lebe jeden Tag in Verbindung mit ihm und erkenne, dass du in ihm das Wichtigste im Leben hast. Jesus ist wichtiger als alles andere. Lass uns miteinander beten.